du Ursula, ich habe wieder mal Lust, ins Wirtshaus zu gehen. Waren wir schon lange nicht. Und diesmal habe ich ein Strategiepapier mit. Und das ist doch sehr ungewöhnlich, oder?
Wie passt denn ein Strategiepapier in ein Wirtshaus und vor allem in unseren Podcast?
Es ist das Strategiepapier der Österreich-Werbung und da geht es um Kulinarik. Und das ist doch eigentlich das, worüber wir beide die ganze Zeit reden, oder?
Das stimmt grundsätzlich, aber ich finde, Kulinarik ist ein bisschen so ein Wort wie Nachhaltigkeit. Da kriege ich irgendwie Gänsehaut, weil es so alles und nichts ist. Und wie findet man denn raus, was dieses Papier kann und warum das für uns auch interessant sein könnte?
Pass auf, ich habe einen Tisch im Mühltalhof gebucht beim Philipp Rachinger, seines Zeichens hochdekorierter Koch. Und wir nehmen uns die Astrid Stehanik-Staudinger mit, die Chefin der Österreich-Werbung. Was haltest du davon?
Gute Idee, so machen wir das.
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ursula, wir sind hier traumhaft Gäste im Mühltalhof.
Wir sitzen endlich einmal im Wirtshaus.
Wir sitzen in einem Wirtshaus und der Gastgeber sitzt zu meiner linken Seite. Das ist der Philipp Rachinger.
Jo, so ist's.
Ein junger Gastgeber und wir haben einen junge Gästin, würde ich mal sagen, einen jungen Gast. Das ist die Astrid Stehanik-Staudinger, die ihres Zeichens Direktorin, Chefin der Österreich-Werbung ist, seit rund einem Jahr und vor rund einem Monat ein neues Strategiepapier rausgebracht hat, das der Leitfaden für den österreichischen Tourismus in den nächsten Jahren sein soll.
Jetzt könnte man meinen, dass ein Strategiepapier für unseren Podcast gar nicht relevant ist, aber es geht um Kulinarik. Deswegen haben wir uns gedacht, wir wollen euch beide treffen. Liebe Astrid, was steht in diesem Papier drinnen und warum ist es für uns als Konsumentinnen, als Esser und Trinker auch interessant?
Danke einmal für die Einladung. Wir sitzen ja deswegen auch hier gemeinsam mit Philipp, weil ich eben kein Papierschreiber bin, sondern irgendwas muss ja in die Umsetzung gebracht werden.
Irgendwer muss was essen und trinken.
Ja, genau. Also Papiere zu schreiben tun ja viele und die verschwinden dann in Laden und dann hat man nichts davon. Na, grundsätzlich, ich bin persönlich sehr kulinarikaffin, aber nicht nur deswegen, sondern ich glaube, in Österreich hat man halt die letzten Jahre schon verabsäumt, unsere Kulinarik neben Wiener Schnitzel, neben Sachertorten, neben Kaiserschmarrn und Germknödel auch international auf die Landkarte zu bringen. Und es ist höchste Zeit, nicht nur Papiere zu schreiben, sondern eben auch gemeinsam das nach außen zu tragen. Und das war eigentlich das Ziel dahinter, alle an einen Strang ziehen zu lassen. Das habe ich mit den Landestourismusorganisationen geschafft. Wir sind ja sehr föderalistisch organisiert in Österreich. Das heißt,
auch im Tourismus?
Genau, im Tourismus speziell und jeder will was von dir. Und als Österreich-Werbung hat man natürlich die Rolle, immer sehr abstrakt zu sein und davon wollte ich auch wegkommen. Deswegen auch dieser sehr enge Kontakt mit den Produzentinnen und Produzenten und Winzerinnen und Köchinnen. Aber ich komme natürlich selbst aus einem Landgasthaus, sehr bodenständig und erdig und das liegt mir halt besonders am Herzen.
Ich habe gleich dazu eine Frage. Strukturierte des österreichischen Tourismus. Es gibt die Österreich-Werbung, es gibt die Landesverbände, 9 Landesverbände und die Landesverbände wiederum sind ja wieder gesplittet in Regionalverbände. Ich kenne das bei Kärnten zum Beispiel. Ich habe immer gedacht, es sind 7, aber es sind jetzt 8. Ich habe heute nachgezählt, es sind 8 Landesverbände.
Also insgesamt sehr viele
offensichtlich. Also ich schätze mal insgesamt vielleicht 50, 60 Regionalverbände in Österreich oder vielleicht noch mehr. In jedem Verband gibt es eine eigene regionale, lokale Kulinarik. Ja? Und meine Frage zielt darauf ab, ein Kulinarikbegriff wird nach außen getragen, weil die Österreich-Werbung ja im Ausland primär Österreich bewirbt, auch im Inland, aber primär im Ausland. Und jetzt haben wir sozusagen 60, 70 Regionalkulinarik-Ideen. Wie geht das zusammen?
Na, wir haben sogar viel mehr Verbände tatsächlich. Wir versuchen zwar, das zu reduzieren, gerade in Oberösterreich auch die Strategie, jetzt das runterzubrechen. Das ist ja gerade das Thema, die Durchlässigkeit zu schaffen, weil die Betriebe müssen auch verstehen, was wir vorhaben. Weil ich kann in den USA erzählen, wir haben so viel Originale und die Topografie und vom Burgenland bis nach Vorarlberg. Aber wenn wir das nicht schaffen, die Betriebe zu mitzunehmen, weil da geht es ja nicht nur um Sterneköche und um Hauben, sondern es geht ja auch um Wirtshäuser, das ist ja auch ein USP Österreichs und denen muss man sagen, hey, gemeinsam tragen wir das nach außen und deswegen werden wir in diesem Fall nicht nur nach außen kommunizieren, sondern jetzt ganz stark auch in Österreich vordergründig auch mit vielen Protagonisten sprechen, in die Wirtshäuser gehen, ein Aktionsnetzwerk aufbauen, damit wir die nächsten Jahre, also mir ist schon bewusst und das wäre illusorisch zu glauben, das geht nicht in einem Jahr, also Skandinavien hat das auch nicht in einem Jahr gemacht.
Das verdoppelt ja quasi die Aufgabe, nicht nach außen kommunizieren.
Das verdoppelt die Aufgabe. Ich sag schon,
und nach innen wirken.
Genau. Deswegen ist sowas ganz wichtig, was wir hier tun, damit viele Menschen auch davon hören und das wieder weitergehen. Also ich gehe schon sehr viel, auch es gibt die niederösterreichische Wirtshauskultur, da war ich jetzt Kern der Wirtshauskultur. Also ich versuche schon sehr durchlässig auch in Österreich zu sein, aber es muss halt angreifbar sein, weil so ein Papierlalan ist nicht angreifbar.
Jetzt sitzen wir ja bei jemandem aus der Praxis, Philipp. Wie, das Papier, was fangst du damit an, die Kulinarik-Strategie? Warum bist du mit dabei?
Boah, warum ich mit dabei bin, weiß ich selber nicht so genau. Aber halt, wenn ich darüber nachdenke, dann natürlich, halt, weil wahrscheinlich wir sehr gut kochen und sehr gut einschenken. Und das ist der Grund, glaube ich, warum ich dabei bin. Und was ich dann genau davon halte, ich freue mich natürlich brutal, dass ich zu den Originalen dazugehöre. Aber wir machen weiterhin da unser Ding und freuen mich halt einfach brutal, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt, ja, und einfach halt auch das, diese Wertschätzung von der Österreich-Werbung gegenüber uns, ja. Und ja, ich glaube eben, verglichen mit verschiedenen anderen Ländern, sind sicherlich wir in Österreich Preis-Leistung und generell Qualitätsbewusstsein so hoch wie, glaube ich, in keinem anderen Land. Und es ist eigentlich fast ziemlich viel da, was kommuniziert wird. In Österreich ist das Einzige, was, glaube ich, am ehesten scheitert, ist, dass nur drei von, was immer, oder einer von drei Englisch redet. Das ist das Erste, glaube ich, warum da viel nicht funktioniert. Aber ich glaube, dass es wirklich so ist. Also ich glaube, ja, Daten, halt, das ist, glaube ich, es ist nicht so viel anders wie in anderen Ländern. Also es ist vielleicht sogar besser. Also du isst selten so gut und so günstig wie in Österreich. Wenn du irgendwo anders hinfährst, traust du fast oft gar nicht einmal ein Resümee ziehen von dem Urlaub, egal wo das jetzt ist. Aber ich vergleiche mich jetzt auch mit den Top-Betrieben. Es ist natürlich halt auf einer niedrigen Basis, was immer, aber auf einer Wirtshauspartie in Italien ist natürlich schon nochmal ein bisschen geschickter und vielleicht ein bisschen unkomplizierter. Ja. Aber generell ist einfach, ich glaube, das Niveau bei uns sehr hoch und ich finde es super halt einfach, dass jetzt Österreich-Werbung das auch kommuniziert und halt einfach auch einen Schritt nach vorn wagt und ja, dass wir eben mehr zum Bieten haben wie Salzburger Nockerl und Wiener Schnitzel, wobei das auch saugut ist.
Ja, absolut, aber, muss man auch schätzen. Also das passt.
Es geht ja vielleicht auch nicht um ein Entweder-Oder, oder? Sondern es geht einfach um ein Mehr. Aber du hast ja selbst Auslandserfahrung und ihr habt sehr viele Gäste wahrscheinlich aus dem Ausland. Kommen die wegen Kulinarik? Warum kommen die? Oder was ist denn
Eindruck? Ich glaube, bei Gästen aus dem Ausland haben wir schon noch, glaube ich, ein bisschen so Aufholbedarf. Da haben wir schon sehr ein Nischenprodukt. Und ja, aber warum die Gäste kommen, ist ja, wie gesagt, eben Essen und Trinken ist bei uns das Haupt.
Und kommen die wieder, wenn es einmal gut essen und gut
schauen
trinken,
eigentlich hast du den Eindruck? Ja, absolut. Aber natürlich das erste Mal ist immer speziell. Mhm. Vor allem, wenn du da wohin fährst, wo du noch nie vorher warst, ist halt schon immer der erste Eindruck oder immer das erste Erlebnis. Man hört halt dann wirklich so, dass ich was dann nachher dann dreimal sagen, wie super das nicht ist, ja. Und beim zweiten Mal sagen sie es halt einmal.
Man gewöhnt sich.
Wie in einer Ehe, ne? Es flacht auch.
Astrid, wir sprechen ja da eindeutig über Individualgäste und wir sprechen über Gäste, die wirklich ausreichend gut informiert sind, wahrscheinlich selbst informiert sind und genug Geld haben. So muss man sagen, du hast gesagt, im internationalen Vergleich sind wir immer noch günstig. Sagst du also gegenüber England oder ähnliches, stimmt das natürlich, das ist eh klar. Aber die Leitbetriebe, die Spitzenbetriebe, können ja nur einen sehr kleinen Teil der Gäste abfangen. Ein sehr großer Teil der Gäste in Österreich kommt immer noch über Touroperator. Ich habe auch in dem Bereich lange, lange Jahre gearbeitet. Die Chartermaschinen, die reinkommen in Salzburg, Innsbruck, Winter, Sport. Da gibt es doch eine sehr große Bandbreite an Klientel und auch eine große Bandbreite an finanziellen Möglichkeiten von Package-Kunden bis zu Individual-Self-Packaging-Leuten.
Ich meine, das stimmt, wir haben 150 Millionen Nächtigungen. Solche Spitzenleistungen sind halt ein Schneepflug, die brauchen wir, egal welche Menschen das sind, ob sie viel verdienen oder wenig. Ich glaube, damit kann man mal inspirieren. Aber natürlich müssen wir alle abholen und ein Trend, der sich auch durchsetzt, ist Camping. Zum Beispiel, ja. Glamping, freie Natur, dieses naturnahe Erlebnis. Aber trotzdem wollen die Leute gut essen gehen. Natürlich nicht in zum Philipp. Vielleicht können sie sich das einmal im Jahr leisten, ja. Aber grundsätzlich müssen wir darauf achten und Acht geben, dass unsere lieben Wirtshäuser dann auch dieses Angebot haben. Und da wissen wir alle gerade jetzt, was für Herausforderung das ist, ja.
Wie soll das eigentlich passieren? Also wie soll das passieren? Irgendein Wirtshaus, das vielleicht super Schnitzel macht, aber man weiß nicht, vielleicht nicht genau, woher das Fleisch kommt. Herkunftskennzeichnung, auch für uns großes Thema. Bio, nicht Bio, woher kommt das Essen? Wie sollen die das lernen? Gibt es eine Verbindung zwischen den Leitbetrieben und den, sagen wir mal, umliegenden Betrieben hier? Gehst du raus in den Gasthaus und sagst denen?
Ja, was mir jetzt schon auffällt, ist halt generell, ein gutes Schnitzel steht schon und fällt immer mit dem Koch, der was das macht, ob das jetzt der Wirt selber ist oder eben die Köchin. Und ich sehe so aus meiner Sicht von junger Gastronomie hinweg, dass natürlich halt ein Wirtshaus, Stillstand geht es halt eigentlich heutzutage fast nicht mehr aus. Ja. Also auch jetzt, wenn jetzt zum Beispiel in Grünauer wer übernimmt, ja, oder was nicht, irgendein altes Wirtshaus, was nicht, Grünauer, glaube ich, wird weiterhin geführt von der jungen Generation, aber egal was für Beispiel, ja, es muss trotzdem sich einfach ja, an der Jugend orientieren, wie die nachher den Tisch buchen, wie die kommunizieren. Und auch wenn es nur so ein klassisches Beisel bist und du nicht vielleicht auf das Social Media Ding angewiesen bist oder auf irgendeine fancy Werbeagentur, man kann sich schon viele Sachen abschauen von, was immer, von junger Gastronomie, die was ja da wiederum den Arbeitsplatz für die nächsten Generation einfach attraktiv macht. Also ich finde sehr viele Köche und Köchinnen für das Menü, was ich da jetzt da oft noch koche, ja. Aber es ist verdammt schwer von mir oder für mich, dass ich jetzt einen Koch finde für mein Wirtshaus oben in der Föhn, wo halt einfach, ja, in der Woche, weiß nicht, 40 Gulasch, 30 Stützen, die 30 Bockhändl verkaufe, ja.
Warum ist das schwieriger?
Weil der Arbeitsplatz vielleicht nicht so attraktiv ist. Also wenn ich jetzt mein Kind in die Lehre schicke oder sage, sie möchte gerne lernen, sage ich, wo schicke ich es hin? Natürlich halt irgendwie, wo es vielleicht beides ein bisschen sirkt und das probieren halt wir schon auch. Also wir haben jetzt eben das Wirtshaus dabei, verlieren halt somit da keinen Bezug zu der Rindsuppen, die was ich dann im Feindein-Lokal eigentlich keinen Platz, aber das geht halt einfach jetzt nebenbei, dass man die 60 Liter Rindsuppen in der Woche kochen und somit halt einfach einen Arbeitsplatz gestalten, der was beides kann. Ja. Und da die Wirtshausküche generell ist ja schon ein bisschen so ein Rückgrat auch für ein Feindein-Segment, was wir da dann, wenn jetzt da von, weiß Gott, wo die Leute herkommen, ja, haben wir jetzt auch gerade einen Marienknödel mit Flusskrebsen also von der pikanten Seite gesehen im Menü und haben jetzt schon ein bisschen so kulinarische DNA auch in den Feindein-Ding, weil, keine Ahnung, von mir wohin nach Mexiko, mich hätte mal gerne einen Taco haben, auch wenn das ein 12-Gang-Menü ist, ja, und mich hätte dann auch gerne die Guacamole und das ganze Zeug oder ein bisschen essen und somit hat schon das Wirtshaus und das Feindein schon, ich glaube, in Zukunft auch nur mehr ja, Zukunft wie ja, wie es bis jetzt gehabt hat, weil was mir da beim Flo Beppe bei der Präsentation von der Positionierung da gemerkt haben, halt, dass ein Sägediener Reisfleisch schon auch oben mitspielen kann, wenn es richtig gut gemacht wird. Ja, das haben wir da vielleicht von Gera in der Zwischenzeit vielleicht ein bisschen vergessen, aber dass wir da richtig gut Beischel oder ein Reisfleisch oder was auch immer, halt natürlich die Portionsgrößen fallen anders aus, ja, aber halt ist halt einfach nur ein Ding, was uns schon so ein USP, was jetzt sonst niemand macht, ja, und wo man sich darauf anhängen kann.
Da könnte jetzt auch ihr, also man könnte auch beratend zur Seite stehen, wie man immer das macht, ja. Aber ich denke mir auch, diese Tourismusschulen, wir beide waren in einer Tourismusschule und wenn ich jetzt reingehst, ich habe in Kärnten eine Tourismusschule gemacht und war ich dort und dann habe ich halt gesagt, wer will im Tourismus bleiben? Natürlich hat jeder aufgezeigt, am Ende des Tages wissen wir, 2% bleibt oder so, ja. Aber wenn du immer wieder Role Model bist und reingehst, jetzt war ich in Paris, Olympische Spiele, 4 Tourismusschulen haben dort serviert und die dort waren, die waren halt super stolz, weil sie halt in Paris sein dürfen. Und das ist halt eben, wollen sie nur servieren in einem Fine-Dining-Lokal oder wie kann man das sexy machen, damit sie im Wirtshaus auch wieder cool ist? Ich meine, ich persönlich finde, ich sage immer, wenn ich keinen Job mehr habe, bin ich die beste Kellnerin der Welt. Ich komme ja aus einem Landgasthaus und ich liebe das, egal wo ich bin, zu servieren. Ich komme gerne mal aushelfen.
Ja, gerne.
Aber was heißt das jetzt für die Strategie sozusagen? Also wie wird man spüren? Weil jetzt ist es einmal Papier und Theorie und ein hehres Ansinnen, aber wir haben vorher gesprochen, es wird immer schwieriger, du hast Betriebe, die sperren nur mal 3 Tage in der Woche auf, sie finden keine Mitarbeiter in der Fläche jetzt insgesamt, das ist ein großes Thema. Und gleichzeitig bringst du Beispiele von Schülerinnen in dem Bereich, die halt Inspiration kriegen und dann wahrscheinlich länger bleiben. Aber wie gelingt es, dass du das verbindest? Also wie schafft ihr quasi den Unterbau dafür, dass die Strategie dann überhaupt ein Futter kriegt? Weil sonst bleibt es ja Theorie. Du hast das vorher gesagt, im Ausland was zu erzählen, was du hier nicht findest, wird nicht funktionieren. Wie gelingt das? Und was macht ihr in Österreich? Oder was macht ihr mit der Gastro? Oder was macht ihr mit, weiß ich nicht, der Landwirtschaft? Die produzieren ja das, was ihr verkocht und ihr dann verkauft. Wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Genau, wir haben ja alle Protagonisten integriert, von Landwirtschaft über Winzerinnen, von österreichischer Weinmarketing bis Wirtschaftskammer, weil Gastrobetriebe hängen nun einmal dran, weil ich muss irgendwie rankommen. Und das haben wir halt jetzt gestartet und einen 3-Jahres-Plan aufgestellt, um diese einzelnen Protagonisten, Stakeholder und wie auch immer abzuholen. Und parallel dazu sind wir gerade jetzt fertig geworden, alle Contents zu produzieren. Wir stellen das alles unter ein Dach. Also alle Landestourismusorganisationen arbeiten mit dem Thema Originale und Topografie. Es gibt keine andere Klammer mehr. Und jeder hat dürfen, jedes Bundesland, weil wir doch so organisiert sind, wie wir sind, einen eigenen Content zu produzieren. Aber wir stellen alles unter ein Dach und wir kommunizieren das in den USA, in Belgien. Wir haben gewisse Kulinarikmärkte fokussiert, Deutschland, USA, Asien, also Südkorea zum Beispiel und so weiter. Das ist die eine Sache, Kommunikation, und intern müssen wir halt die nächsten 3 Jahre versuchen, wirklich Überzeugungsarbeit zu leisten, egal ob vom Tourismusschüler über Fachhochschule für Tourismus, über Köche, über Spitzenleistung, und da sind wir jetzt eben gerade dabei.
Ich habe sehr schmunzeln müssen. Ich glaube, letzte Woche war es im ORF, ein Landwirtschaftsvertreter hat gefordert, einen, ich glaube, Nächtigungs-Euro hat das genannt. Das Thema war, er gesagt, der Tourismus verkauft oder lebt von der gepflegten Kulturlandschaft und dafür sorgt ja die Landwirtschaft. Und deswegen möchten sie auch profitieren quasi, weil es ein Zusammenspiel gibt. Und dann gab es eine recht rasche Reaktion von jemandem von der österreichischen Hoteliersvereinigung, glaube ich, was, der hat gesagt, sicher nicht, können wir gern machen, aber dann müsst ihr euer Heu uns geben und wir verkaufen es euch zurück. Da haben wir gedacht, okay, Kooperation stelle ich mir ein bisschen anders vor. Und das war irgendwie so unmittelbar nach der Strategiepräsentation. Ist es nur ein langer Weg zu gehen?
Also beide Reaktionen waren tatsächlich sehr überzogen. Ich als Bauerntochter muss sagen, ich finde schon, dass die Landwirte, Landschaftspflege und so weiter, wir hätten sonst keine Mountainbike-Wege etc., das ist eine. Ob der richtige Weg Übernachtungs-Euro ist, weiß ich nicht. Da bin ich
das
zu
haben
wenig
Sie dann
drin.
Gar nicht mehr diskutiert.
Aber es ist kein Ansatz der Kooperation, da muss ich recht geben. Ich bin in diesen Job angetreten und jeder hat gesagt, die LTOs und alle in die Österreich-Werbung und jeder ist dagegen. Es ist immer die Frage, wie du im Wald reinschreist, so kommt er zurück. Und die Hand zu geben und in Kooperation zu gehen, kann nur eine Vorbildwirkung sein. Ich mache meinen Teil dazu, Übernachtungs-Euro. Fragezeichen, not my business.
Okay, wir werden sehen, was rauskommt.
Muss woanders diskutiert werden.
Aber wir sind vielleicht beim spannenden Thema, Philipp, der Christoph hat es vorher schon angesprochen, Herkunftskennzeichnung, ja. Beziehungsweise es gibt ja immer jemanden, der das produziert, was ihr dann verarbeitet, egal ob jetzt bei dir oder ob es ein Schnitzel im Dorfwirtshaus ist. Wie sehr spielt das eine Rolle oder wie sehr spielen die eine Rolle im Sinn von, man kommt auch wegen der Qualität der Zutaten? Natürlich musst du was draus machen, aber du kannst ja nur aus was Gutes machen.
Ja, glaube ich schon, ja, aber es ist ein ganz hagliches Thema.
Ich weiß, ja. Mein Lieblingsthema.
Vor allem auch, wenn es halt einfach, es ist gut, dass jetzt die Familie läuft.
Nein, wir können noch erstmal mit dem gleichen Thema einsteigen.
Nein, das, aber ich glaube, es wird es niemals geben, hundertprozentig nicht.
Was?
Jetzt eine Herkunftspflicht.
Wird es nicht geben, meinst du?
Nein.
Aber warum?
Gibt es ein Land, wo es gibt?
Na, meine Frage, also ich glaube gar nicht, mein Thema ist gar nicht eine Pflicht. Ich frage mich nur, warum wehrt sich die, also es gibt ja viele Beispiele, wo Betriebe auf einer Speisekarte zum Beispiel zumindest auflisten, wer sind die Lieferanten, ohne es vielleicht an der Speise zuzuordnen.
Und also das machen wir ja schon lange, aber ich sage halt generell, die strenge, was immer die Pflicht, nein, es bringt nichts, weil bei 1% das Kalb aus Holland kommt. Halt.
Kann so das der Grund sein, warum man zu wehren dagegen?
Ja, sicher. Halt 100%, ich glaube halt einfach.
Aber wie passt
so viel dann Kalb, so eine Strategie? So viel Kalb haben wir gar nicht, dass, glaube ich, alle Kalbschlitz aus Österreich sind.
Glaube ich auch, es geht ja nicht aus.
Und aber dann der Preis ist das Nächste. Also jetzt ist schon jeder Richtung, was immer, der Preis ist gerade das Entscheidende. Egal, mit wem man redet, ist es das Erste,
auf was und gerade jetzt, ja.
Ich muss nur ehrlich sagen, das widerspricht eigentlich der Strategie, oder?
Nein, aber ihr redet jetzt halt generell für ganz Österreich, aber es ist halt einfach so, keine Ahnung, der Strategie, natürlich halt den widerspricht es schon ein bisschen, ja, aber ich sage halt einfach aus geschäftlicher Sicht, das normale Wirtshaus, der Zellerwirt oben in das Fernverwandter oder keine Ahnung, irgendein anderer Wirt in der Umgebung, dann ist die Strategie natürlich halt der gefällt sich natürlich, wenn jetzt wer von extern kommt, aber die leben so oder so mit oder ohne Strategie und schauen natürlich auf ein Geschäft, ja.
Aber die Frage ist ja die Herkunftskennzeichnung, ich finde, also es reagiert oft die Gastro- und Hotellerie darauf, dass sie sagt, es geht nicht 100% Pflicht und 100% Österreich. Ich finde, mein Verständnis ist ja gar nicht, dass die Idee ist, dass du dann einen Betrieb zwingst, dass er 100% ja. Österreich kauft, weil ich glaube, es gibt da Gäste, denen ja. das nicht wichtig ist, ja. denen es jetzt schon nicht wichtig ist, ja. sondern nur zu sagen, du sagst nur, woher kaufst du oder was ist es oder wer sind deine Partner, um denen auch ein Gesicht zu geben. Jetzt reden wir von Originalen und ja. von ein bisschen Herzang und die Geschichte erzählen. Und ich finde, das ist eine andere Dimension, als zu sagen, du zwingst einen Betrieb, dass er nur mehr aus der Gegend einkauft. Also das ja. würde ich dahinter gar nicht verstehen. Aber ich finde, die Reaktion vermittelt immer so, ich lasse mir das nicht vor. Und ich glaube auch, dass 100% Österreich nicht funktionieren würde, allein von den Mengen und von der Verfügbarkeit.
Ich glaube da.
Aber es ist so ein Reflex. Zu sagen, warum?
Ja, ich habe mir bei mir jetzt auch gemerkt, das ist halt immer so eine Sache, weil ich einfach weiß, wenn ich irgendwo bin und das Wirtshaus oder was immer das kostet so viel, dann weiß ich halt einfach ganz genau, du musst einmal zu den ganzen Großhändlern gehen und da fährst du eine Runde durch, wo jeder einkauft und ja.
Jetzt muss ich aber trotzdem eine Lanze brechen für ja. die Astrid. Ich finde es schon sehr relevant, dass es eine konsistente Kette von Produktion, Gastwirtschaften, Gasthäusern, Restaurants, Hotels und Gästen gibt. Also ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist.
Absolut, es ist sehr wichtig. Ich meine, bei dieser Herkunftskennzeichnung einerseits gebe dem Philipp recht, andererseits glaube ich schon, dass wir auch viele, viele schon gute Beispiele haben, ob ein Gasthaus von Tipps Trü, ob da die Strategie durchdringt. Ich will das gar nicht Strategie nennen, es geht einfach darum, dass er gut kocht und möglichst regional. Das heißt aber nicht immer, dass er Umkreis von 10 Kilometer mhm. kocht, weil Händel gibt es halt in Niederösterreich, keine Ahnung. Dann
es könnte
wird er halt
Bayern näher sein in Tirol zum Beispiel als
ja, es geht um den Weg. Es geht genau, um den Weg. Ja. Ja. Und nicht immer um im Umkreis von 10 Kilometern. Ja. Ich glaube schon, dass wir das bei der Großzahl unterbringen müssen, weil sonst haben wir ein Thema trotzdem, ja, mit der Echtheit und mit der Authentizität und ja. ob sich's Preis, ob ein Hüttenwirt im Skigebiet die Germknödel deswegen selber machen wird, wage ich zu bezweifeln.
Und ob er jemals saisonal kochen wird, weil also die Pommes und die Berner Würstel auf der Skihütte, glaube ich, sind einfach Standard irgendwie, oder? Also dort wird es wahrscheinlich am schwierigsten durchzusetzen.
Ja, Ursula, ich glaube, die stehen nicht zur Debatte. Also Wiener
Schnitzel und Germknödel. Wahrscheinlich nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Lokale Pommes wären nur möglich. So, aber wenn wir gerade bei der Regionalität sind, ich finde, ja, das ist das eine, was auch eine österreichische Diskussion, Regionalität und was, wie nahe ist regional quasi, das ist auch sehr unterschiedlich. Aber ich habe da, glaube ich, in dem Papier stehen, der hohe Anteil der Biolandwirtschaft in Österreich ist auch ein Thema. Wie ist das ein Thema? Ist das in der Außenwerbung relevant? Wissen das ausländische Gäste zu schätzen, dass sie in Österreich so viele Bioprodukte essen können?
Das wissen ja die Gäste überhaupt nicht einmal, dass wir Bio-Weltmeister sind. Wir exportieren ja viel mehr als wir selbst. Ich denke schon im Zuge der Nachhaltigkeit, es kommen ja junge, neue Gäste nach. Wir wissen genau, wie viele Leute nachfragen und auch mehr Geld ausgeben würden für nachhaltige Produkte, 23% sind das, glaube ich, in Deutschland, die aufgrund dessen, und da ist der Bio-Anteil schon sehr wesentlich, oder das Organic. Wie gesagt, ein Paul Kohlerig kriegt auch zusammen, dass er 1200 Leute oder wie viel er reinkriegt, Bio verköstigt.
Ein großer Wirt im Prater,
ein muss man sagen,
der als Tänzer bekannt ist.
Genau, genau.
Wie ist das bei dir, Philipp? Ist Bio ein Thema oder wird das nachgefragt mehr?
Wir diskutieren eigentlich schon oft drüber, haben aber nur das eine Ding, dass unser Gemüsehändler, der heißt Anton aus Korling. Ich habe heute erst in der Früh, glaube ich, also 30 Kisten vor meinem Haus, der fotografiert. Das kommt alles super frisch zu uns. Kein Plastik dazwischen, nur eben die Mehrwegkisten. Und der lässt sich dabei nicht umstrukturieren auf Bio, weil es ja, keine Ahnung, aber sonst eigentlich sind wir mit dem Holzerfred, das ist ein Biobauer aus dem Eferdinger Becken versorgt. Aber eben unser Hauptgemüsehändler ist dabei nicht Bio, aber...
Aber merkst du es bei den Gästen, dass die mehr danach fragen Gäste so mehr nach anderen Dingen? Wollen die mehr wissen zur Speisekarte, zu was ist es?
Ich glaube, bei uns ist eigentlich das Vertrauen schon sehr hoch oder eigentlich schon ein Anspruch. Wenn du mal bei uns schon die Buchung getätigt hast, bist du eigentlich sehr, ja, hast schon viel von uns gesehen oder mitgekriegt und weißt halt ungefähr, wie wir arbeiten und was halt bei uns am Teller kommt. Und ja, arbeiten eigentlich schon sehr streng regional, eben wie das meiste aus dem Eferdinger Becken, Fleisch sind wir. In Brenner Hermann, mit dem Zalto und mit dem Büringer, das war einmal Rind, Kalb, Lamm und Schwein. Das sind unsere 4 Metzger und Produzenten. Und haben da ein sehr gutes Lieferantennetzwerk auch schon von meinem Papa übernommen, der was das auch schon seit den letzten 30 Jahren pflegt. Und sind nicht alle jetzt Bio, aber halt lege ich meine Hand ins Feuer. Es sind einfach die Besten, was wir bei uns in der Region haben und
ja, für die Gäste ist ja Regionalität mehr Motiv, das wissen wir auch, als Bio.
Mhm.
Regionalität, interessantes Thema. Ja. Österreich ist ein sehr, sehr kleines Land, international gesehen und im Vergleich zur Konkurrenz. Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien, da ist eine Region so groß wie Österreich. Bayern ist so groß wie Österreich. Der Kulinarikbegriff oder ich würde eher sagen der Gastlichkeitsbegriff irgendwie. Ich habe persönlich ein gewisses Problem mit der Kulinarik manchmal, weil ich nicht so genau weiß, was das eigentlich so wirklich ist. Ja, es ist nur Essen. Für mich ist Österreich auch so ein wenig Gastlichkeit, sagen wir mal so. Ja. Internationale Kunden entscheiden ja nicht nach Regionen in Österreich, sondern die entscheiden Spanien gegen Österreich oder wie bei der Europameisterschaft oder Italien versus Österreich. Daher muss ja der Gastlichkeitsbegriff und Kulinarikbegriff sehr stark zugespitzt werden und in ein Minimalpackage irgendwie gebracht werden, damit der Köder geschluckt wird. Ja? Weil die Konkurrenz schlaft ja auch nicht. Und in Italien ist es ja ähnlich, nicht? Wir kennen alle Pizza, Calamari, Fritti und dann Apero, so ungefähr. Und wenn man dann in Italien ist, hat man so viel Regionalität, dass man, wenn man 20 Kilometer weiter weg ist, schon ganz was anderes isst. Ja? Wie wird diese Regionalität konzentriert in ein Kommunikationspackage eigentlich, ja?
Na, wir haben das komplett geändert. Also bisher wurden ja eher Landschaftsbilder kommuniziert. Im Winter immer die schön verschneiten Hänge, im Sommer ein schöner See. Und wir sind komplett weg von den Landschaftsbildern gegangen, weil das macht jedes Land. Also das, außer dass Italien ein Meer hat und wir haben kein Meer, aber grundsätzlich.
Trieste.
Deswegen ist das Ziel, wir müssen uns so unterscheiden, dass wir auffallen. Und wir sind viel zu klein, wir haben ein Massenbudget, deswegen müssen wir Aktionen setzen und Projekte, wo Medien über uns schreiben und sagen, Österreich, du musst einfach hin, weil das ist cool. Und damit haben wir begonnen, also keine Landschaftsbilder mehr, sondern Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und wir gehen auch mit einem deutschen Begriff international raus, war jetzt in Paris spannend. Wir haben das Lebensgefühl verabschiedet, mit dem wir halt die nächsten Jahre jetzt kommunizieren werden. Was bedeutet Lebensgefühl? Es ist nicht La Dolce Vita, es ist nicht Savoir Vivre, es kommen viele nach Österreich, aufgrund unserer Gemütlichkeit. Und es ist ja auch so, wenn die auf einer Berghütte sitzt oder in ein Wirtshaus rein, dann egal ob in Kärnten oder Tirol, wir sind sehr unterschiedlich. In Kärnten tun wir halt mehr singen, in Tirol ist es ein bisschen was anderes, Schützenfest, keine Ahnung. Aber grundsätzlich sind wir ein sehr gemütliches Volk, auch wenn manchmal etwas negativ und schnauzig und grantig. Und das wollen wir eben in den Mittelpunkt stellen. Und wir haben heuer eben über den Winter schon 3 Projekte gehabt, jetzt im Sommer auch. Wir haben zum Beispiel eine Plätte vom Grundlsee nach Venedig geschleppt und gefahren im Zuge der Biennale-Eröffnung und haben dort eine Challenge gemacht zwischen einem Gondoliere und einer Plätte aus dem Grundlsee. Warum tun wir sowas? Um eben aufzufallen. Und das hat uns eine immense Medienreichweite gebracht, ohne jetzt wahnsinnig viel Geld einzusetzen. Weil wir haben nicht so viel Geld wie die Schweiz und die Schweiz wird immer mit uns verglichen. Schweiz hat aber nur 50 Millionen Nächtigungen und wir haben 150 Millionen Nächtigungen und immer sagen sie, Schweiz ist so ein Mitbewerb. Also da muss man auch ein bisschen darauf achten, mit wem wir uns vergleichen.
Sie sind aber 3x so teuer wie wir.
Genau.
Ja.
Das geht sie dann wieder aus. Warum kommen die Schweiz? Für die Schweiz ein Hauptmotiv nach Österreich zu kommen, ist unsere Gastlichkeit. Ja. Und deswegen kommen sie. Und
gut, ich würde da niemand zugeben, dass er wohin fährt, weil es billiger ist wahrscheinlich.
Nein, aber in der Schweiz essen zu gehen,
ist, ja, aber für den Schweizer ist es in Österreich interessant. Aber Stichwort teuer, die ÖW hat ja mit dafür gesorgt, dass der Guide Michelin nach Österreich zurückkommt. Wir haben eine Folge dazu schon gemacht mit dem Michael Pöchheim von Kalk und Kegel und dem Simon Schubert vom Resnecheck. Da war unser Thema eigentlich eher, warum brauche ich Restaurantguides, ich jetzt als Essengeherin? Wie helfen wir dir und brauche ich noch einen? Und für mich war in dem Gespräch eigentlich die Erkenntnis, dass der Guide Michelin ja eher eine touristische Funktion hat, um Gäste aus dem Ausland nach Österreich zu bedringen, wegen ein paar weniger Spitzenbetriebe, oder? Weil 3-Sterne-Michelin-Betriebe sind dann doch eher wenige und High-End. Wie ist das Teil eurer Positionierungsstrategie oder welche Rolle spielt da dieser Guide Michelin? Und wie merke ich denn dann in Österreich, glaubst du?
Ja, als ich gekommen bin, da hat man schon, Guide Michelin war ja immer wieder ein Thema und dann hat man gesagt, lass die Finger davon, wir haben eh schon genug Geiz und so weiter. Ich war trotzdem sehr ehrgeizig und habe mich dem angenommen. Es war ein harter und herausfordernder Weg. Ich glaube trotzdem, dass wir das brauchen, weil nicht nur 3 Sterne, aber Guide Michelin ist ein Pip Gourmand. Ich war jetzt in Paris und ich suche und da kann ich nie schief liegen. Und ich glaube, um die Internationalisierung voranzutreiben, die wir auch brauchen werden, aufgrund der Wertschöpfung und, ist es notwendig, diesen Guide Michelin wieder eingeführt zu haben. Also, und auch natürlich für die Köchinnen und Köche. Das ist eine Auszeichnung für sie. Erstens, die Touristen schauen vielleicht im Guide nach, aber für die Köche ist das eine wahnsinnige Auszeichnung, wenn sie dafür wertgeschätzt werden, was sie für Großartiges vollbringen. Und das ist egal, wie du ausgezeichnet, von wem du ausgezeichnet wirst, ja. Und jeder hat seine Spitzen, glaube ich, jeder Guide.
Philipp, stehst du in Guides und kommen Gäste wegen deiner Präsenz in einem Guide zu dir?
Boah, halt, mir fragen es nicht direkt, aber natürlich, sicherlich, ich glaube, die Leute lieben Rankings, das wissen wir schon immer, halt, egal. Brauchst du nur am Jahresende deine Top-Musik-Hits durchschauen, schaust du dir die oberen 20 durch und wird dir sicher ein paar gefallen. Es funktioniert einfach. Und das Gleiche ist ja da, glaube ich, wahrscheinlich mit eben so Restaurant-Guides. Und der Guide Michelin ist jetzt so eine Sache, halt. Ich bin schon relativ gespannt zum Jänner, was er dann wirklich dann, wie es dann nachher in Österreich ausschaut. Aber wie wir zuerst einmal gesagt haben, ich glaube eben das Niveau und das Niveau, wie gekocht wird und was serviert wird, ist schon sehr hoch. Und ja, wir taten sich einfach, glaube ich, nur gefreien, wenn wir da in Österreich eben ein paar Betriebe hätten, die was dann in der Champions League mitspielen. Das ist einfach so wie nur mal eins drüber. Und was jetzt schon nochmal dazu kommt, ist, für mich als jungen Koch macht das natürlich schon noch irgendwie die ganze Ego-Gepusche. Es macht natürlich Spaß und es ist jetzt nur mal zusätzlich für die Mitarbeiter jetzt schon nochmal ein Ding.
Ist das eine Stolz-Sache?
Schon, ist man stolz, absolut. Das ist halt einfach so für ein Team-Spirit. Und dann machst du da mal dein Auslandsjahr und sagst, okay, I've been to Mühldalhof, wie heute XY, ja, oder I've been to this place, und dann auf einmal bist du auf einmal in einer Liga, wo du einfach dann die Schnör mal irgendwie zurechtfindest, und es ist halt einfach das internationale Kriterium für gutes Essen. Ist natürlich mit Gourmet, wie der Name schon sagt, natürlich Frankreich einmal, und ja, es wird schon passiert werden, ja. Und ja.
Internationalisierung, es ist zweimal jetzt gefallen. Ah. Warum muss der Tourismus in Österreich internalisiert werden? Haben die Österreicher nicht mehr genug Geld,
oder um
in
Österreich Urlaub zu machen? Vielleicht sind wir zu wenige, oder?
Oder vielleicht sind wir auch zu wenige, ich weiß es nicht. Ja.
Na, wir haben schon immer, also wir haben ja 21 Marktbüros, also wir waren ja schon immer sehr international aufgestellt. Warum hilft uns das immer? Natürlich in der Krise. Zum Beispiel Israel hatten wir 2022 1,2 Millionen Nächtigungen. Jetzt schaut es ein bisschen mau aus, obwohl wir 21 Flüge pro Woche haben. Wir brauchen einen Ausgleich. Ja? Oder wenn der deutsche Markt etwas einbricht, so wie das jetzt im Moment der Fall ist, auch von der Wertschöpfung her, brauchen wir Balance. Nicht um immer mehr zu haben, aber eben, wie ich gerade vorher gesagt habe, auch die Wertschöpfung. Deswegen schauen wir uns Märkte an wie die USA und Südostasien, die ganz spannend sind. Wo man natürlich jetzt ein Fragezeichen, nachhaltig, nicht nachhaltig, ich werde oft danach gefragt, warum noch Überseemärkte. Ich glaube, alles hat seine Berechtigung, so wie du eingangs gesagt hast, nicht etwas ausschließen und dann nur beim anderen reinbuttern. Wir brauchen das. Und viele Täler in Österreich hätten nicht einmal nichts, nada. Der Tischler könnte nicht einmal leben, wenn wir keinen Tourismus hätten. Und das müssen wir uns auch vor Augen führen. Ja. Und deswegen.
Der Mix der Nationen ändert sich ununterbrochen. Russen sind keine mehr in Österreich oder kaum, zum Beispiel. Ja. In welche Richtung wird da gedacht? In welche Länder?
Wer ist der geheime Zukunftsmarkt, genau, für Österreich?
Was wir halt merken, eben USA, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, die haben halt die stärksten Zuwachsraten. Indien und China darf man nicht vergessen, auch wenn sie im Moment schwierig sind und noch immer stocken. Aber wir bleiben nach wie vor am Markt drauf. Wobei ich sagen muss, zum Beispiel Japan ist relativ stagnierend, wird sich nicht der japanische Yen ist. Deswegen setzen wir eher auf Südostasien. Da merken wir auch, die Kaufkraft ist höher. Wir haben bessere Flugverbindungen, das muss man natürlich auch immer drauf achten. Ja. Aber grundsätzlich würde ich sagen, USA, Saudi-Arabien, Arabische Emirate und Südostasien, Südkorea. So.
Wenn man in einem Jahr von heute Juli 2025 wieder hier sitzen, wie spüren wir dann die Kulinarikstrategie? Was lebt dann davon schon? Was glaubst du?
Na, ich hoffe, erstens hat es einmal Sterne geregnet.
Wir sitzen dann in einem Guide Michelin-Betrieb.
Du bist so da, ja.
Da kommen wir immer. Da gehen wir zum Wirt.
Ja, genau. Da gehen wir in der Wirtshaus.
Okay, jetzt verstehe ich die Strategie.
Ja, stimmt.
Nein, und wir werden im Herbst tatsächlich starten mit der Kommunikationskampagne in den Ländern. Wir werden auch eigene Flagships, also Leuchttürme haben in den USA eben, wo wir das präsentieren werden mit Protagonisten und mit internationalen Medien. Also wir starten im Herbst tatsächlich mit. Also wenn ich nichts berichten darf, dann würde es mir sehr leid tun.
Alles klar, dann danke fürs Gespräch, danke für eure Zeit.
Vielen lieben
Dank. Danke euch für die Einladung.
Dankeschön.
Ursula, ein langes Gespräch. Sowas haben wir eigentlich mitgenommen. Also mir ist natürlich aufgefallen, Österreich ist im Vergleich ein sehr, sehr starkes touristisches Land. Österreich hat 3-mal so viele Nächtigungen wie die Schweiz, rund 150 Millionen Nächtigungen im Vergleich zu 50 Millionen Nächtigungen in der Schweiz. Österreich bietet Qualität an, Österreich bietet ein gutes, international gutes Preisniveau an. Also es gibt sehr viele Assets in Österreich. Es gibt allerdings auf der anderen Seite auch gewisse Probleme, kann jeder in der Zeitung lesen. Verfügbarkeit von Fachkräften zum Beispiel, ein sehr stark diskutiertes Thema.
Stimmt, Christoph, das sind sozusagen die positiven Dinge oder das, was Österreich ausmacht. Was ich noch mitnehme, ist, es gibt schon auch noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Das eine ist, dass uns viele Länder voraus sind, darin ein bisschen zu diesem Stolz auf die Kulinarik, auf die Gastronomie und auf die Landwirtschaft und auf die Kulturlandschaft zu pflegen. Das machen andere schon viel besser. Vielleicht auch der Grund für diese Strategie jetzt. Ich nehme mit, dass es schon noch viel Anstrengung braucht von allen Seiten, dass es eine wirkliche Kooperation ist im echten Leben, also weit über eine Kampagne hinausgeht, zwischen allen Beteiligten, zwischen den Bäuerinnen und Bauern und den Wirten und Wirtinnen. Und ich nehme mit, dass es noch mehr Transparenz braucht, weil wenn ich jetzt bewerbe im Ausland heimische Spitzenbetriebe und tolle Lebensmittel und tolle Speisen, schauen wir noch nicht so genau hin, was dann wirklich drinnen ist. Weil wir teilweise ja gar nicht so viele Zutaten hätten oder Rohstoffe und Lebensmittel, wie wir in Österreich auf die regionale Speisekarte setzen, oder?
Bei unserem Gespräch haben wir ja auch einen kleinen Konflikt gehabt mit dem Philipp und da ging es um die Herkunftskennzeichnung.
Stimmt, und zwar deswegen, es war so eine typisch reflexartige Reaktion, wie von vielen, mit denen wir das diskutieren. Und zwar interessant, er hat nämlich Herkunftspflicht gesagt, wenn du dich erinnerst. Und das ist ja genau das Thema. Ich glaube, das verwechseln viele. Es geht nicht darum, jemandem vorzuschreiben, woher er was kauft, sondern zu zeigen, wo er es kauft, damit wir als Gäste auch lernen können und wissen, was wir am Teller haben. Aber das Interessante ist, der Philipp hat mir nach unserem Besuch nochmal angerufen und ich glaube, wir holen ihn nochmal kurz rein in unser Gespräch.
Dann besprechen wir das nochmal. Sag Philipp, was war eigentlich der Grund, dass du dich noch einmal gemeldet hast?
Ja, generell, also die Podcast-Aufnahme war ja eigentlich schon ein bisschen eine Premiere auch für mich, weil man redet viel, aber selten vor dem Mikrofon. Und dann habe ich halt einfach nur ein bisschen weitergedacht und es ist halt immer so ein bisschen so ein hakliches Thema. Österreichweit gedacht für alle Gastronomen. Einzelne Beispiele tun sich da leichter. Und ich habe halt so das Gefühl gehabt, eigentlich, dass es eigentlich schon eigentlich ziemlich easy wäre zum Umsetzen, glaube ich, die Kennzeichnungspflicht, weil man ja im Endeffekt, habe ich mir dann nächsten Tag in der Früh mal die Schuhe angezogen, liest man halt natürlich Made in Vietnam oder China und
also Philipp, ich glaube, wir müssen über Begrifflichkeiten sprechen. Ja.
Okay.
Herkunftskennzeichnung, ja, hat ja mal prinzipiell mit Regionalität überhaupt nichts zu tun. Ja? Es geht ja nur darum, dass man sagt, woher kommt was. Ja?
Genau so ist es, ja.
Ich habe das auch überhaupt nicht schlimm gefunden, dass du das gesagt hast. Aber du bist ja nicht verpflichtet, etwas als österreichisch zu deklarieren. Ja?
So ist es. Genau.
Ja. Sondern die Idee ist ja zu sagen, dieses Kalb kommt aus Holland zum Beispiel, wie der Marcel Hirscher zum Beispiel,
ja, voll,
ja, von einem renommierten Züchter.
Whatever, ja.
Genau.
Genau.
Das ist eigentlich die einzige Frage, ob man das tun will oder nicht.
Genau so ist es, ja.
Aber ich fand super, dass du dich gemeldet hast, Philipp, weil du bist der Erste aus einem Podcast-Gespräch, der sagt, und das ist ja ein bisschen unser Ziel im Podcast, dass man weiterdenkt. Wir haben ja nicht die absolute Wahrheit, die wir pachten, wir beide schon gar nicht, der Christoph und ich. Wir wollen nur Themen diskutieren und unsere Meinung auch weiterentwickeln. Und was da aufgefallen ist bei dem Thema ist, du hast das eh selbst im Gespräch gesagt, das war so eine reflexartige Reaktion, das funktioniert nicht, wie es viele in der Gastro haben.
weil ja. die Angst ist, es wird davor geschrieben, du musst 100% vom Nachbarbauern kaufen, was ja eigentlich, zumindest ich verstehe es nicht so, nicht die Idee, sondern nur zu sagen, ich bin transparent, ich erkläre meinen Gästen, was ist überhaupt drinnen und woher genau. habe ich es, damit ich ein bisschen lerne, wie ein gutes Essen entsteht, oder? Eigentlich ist ja das der Hintergrund.
Ja, voll. Und ich glaube halt einfach, es ist halt dann schon, das ist der erste Hintergrund, halt generell, dass einfach die Leute wissen, mit reinem Gewissen, halt von wo es herkommt, ja. Aber es werden sich da natürlich dann viele so ein bisschen, ja, einen Spiegel vorhalten und einfach so, auch die Gäste, so wie eben die Chefleute dort oder die Besitzer und die Köche und Köchinnen, dass dann einfach, ja, dann einfach genau hingeschaut wird, ja. Und jetzt ist es dann, glaube ich, schon öfters einmal so der Preis entscheidend und auch die verschiedenen Aktionen wahrscheinlich einmal, ja, wo was herkommt, ja. Und das ist sicherlich, ja, das größte, sag ich mal, Druckmittel, dass natürlich nur mehr heimisches Fleisch gekauft wird. Und die, was nicht machen wollen, es schmeckt deswegen nicht schlechter, weil es aus Holland kommt oder sowas. Es ist halt einfach nur Reality, ja.
Und, genau, es ist Realität. Und es gibt ja auch Gäste, denen wahrscheinlich egal ist, woher die Lebensmittel kommen, oder? Denen ist es jetzt egal und denen wird es nachher. Also die werden vielleicht danach immer noch kaufen, auch wenn das Schnitzelfleisch aus Holland ist. Weil die sagen, ja, das ist wurscht. Aber wenn wir es schaffen, dass wir überhaupt die Diskussion in Gang bringen, oder? Dass man beschäftigt sich mehr damit. Und man bringt ein bisschen mehr Klarheit auf die Speisekarte und man bringt den Leuten ein bisschen mehr bei. Was heißt denn? Wir kommen ja eigentlich von der Kulinarik-Österreich-Destination-Diskussion. Ja. Und was heißt denn Österreich, wenn überhaupt nicht Österreich drinnen ist?
So ist es, ja. Heute sind natürlich schon immer die Zubereitungen, die was halt viel schon nochmal, das ist besonders, glaube ich, die österreichische Küche, wenn man sich das Beispiel von einem Beischel hernimmt, kommen ja so viele Gewürze dazu, bis das nichts mehr schmeckt vom Beischel. Da ist die österreichische Küche eh vom Vorteil, dass man da, glaube ich, sehr viel in der Panade verstecken kann. Aber nein, generell, ich finde es im Endeffekt, ja, einfach, es wird einfach genau hingeschaut danach, ja, und man gewohnt sich, glaube ich, dran. Es ist dann, glaube ich, nicht mehr so schlimm, wie soll ich mal dran.
Es tut nicht weh.
Ich glaube auch nicht, dass es weh.
Also, ich glaube, dass man generell auch sagen muss, dass ja alle europäischen Staaten nach gleichen Maßregeln produzieren und Lebensmittel herstellen. Ja. Mir persönlich wird es ein bisschen nationalistisch auch, muss ich sagen. Ja. Also das Schnitzelfleisch muss von dort, das ist ja auch sehr stark von der Region abhängig. Ja. Wenn ich in Salzburg bin, bin ich sehr nah an Bayern oder ich bin in Osttirol sehr nah bei Italien. Lammfleisch zum Beispiel wird von Italien hinaufgetrieben, nach Österreich im Sommer und im Winter ist es wieder in Italien. Also was ist jetzt regional? Ist das italienisch? Ist das österreichisch? Ja.
Nein, mir ist nur das letzte Mal, das habe ich schon dreimal vergessen seit gestern. Und jetzt ist es mir wieder eingefallen. Der Papa hat das letzte Mal ein Beispiel erzählt, dass ein junger Winzer bei ihm war, der junge Schödel. Und da haben wir auch ein bisschen über die gleiche Thematik gesprochen. Von den Winzern oder generell Bauern, Milchbauern, eben Mastbetriebe für Fleisch. Und dass sie natürlich als Direktvermarkter wie eben Winzer und verschiedene andere eben Landwirtschaftsbetriebe halt viel mehr hinter Produkte stängern, wie jetzt natürlich für Milchbetriebe bei uns in Österreich oder für wahrscheinlich Fleischbetriebe bei uns in Österreich mit der Rindfleischbörse zusammenarbeiten und dann halt so groß reden, hey, österreichisches Fleisch gehört gekauft, ja. Aber sie geben sich, glaube ich, ein wenig die Mühe, dass sie nachher dann wirklich halt das Fleisch an den Mann bringen wollen. Also es ist, glaube ich, die leichtere Variante, natürlich an den Großmarkt zu verkaufen, ja. Zu einem sicheren Preis, wie man schaut, dass das Viech daheim irgendwie im Bezirk verkauft wird. Also das war irgendwie ganz interessant und habe eigentlich noch nie aus so einer Sicht gesehen, dass natürlich eben das die Winzer in Österreich sehr gut machen, ja. Und so eigentlich wenig Probleme haben. Und das könnte natürlich auch mit dem Fleisch. Es gibt schon bei uns eben den Brenner Hermann, wo jetzt der Sohn weitermacht und die Familie Büringer und der Herr Zalto, wie soll er bei uns heißen, die machen das sehr gut, aber halt die, was am lautern schreien, dass österreichisches Fleisch konsumiert werden muss, sind wahrscheinlich die, die was mit der Rindfleischbörse zusammenarbeiten oder mit einer immer. Ich will nicht Rindfleischbörse jetzt schlecht machen, aber es ist, glaube ich, die direkt zum Markt da geht's, glaube ich, nicht so schlecht. Also ich glaube, dass die nicht zudern, dass zu wenig Fleisch verkauft wird, aber eher die großen.
Ich glaube, das ist ein super Beispiel. Ich meine, die Winzer stehen, glaube ich, für vieles als super Beispiel, ein bisschen Pioniere in der ganzen Präsentation, Weiterentwicklung und Vermarktung und im Vertrieb. Und auch dort geht es ja nicht darum, dass der Winzer oder die Winzerin nur im Umkreis verkauft. Die verkaufen ja oft sehr viel internationaler ihre Produkte und viel weiter. Aber sie verkaufen es direkt und jeder weiß, wie ein Winzer arbeitet und interessiert sich. Und stimmt, beim Fleisch gibst du einer großen Vermarkter, weil es sonst unmöglich ist. Und auch wenn das wieder einer Gasthaus, aber es ist jemand dazwischen, das ist vielleicht ein interessanter Punkt, dass man sagt, wie kriegt man das Verständnis her in der Zusammenarbeit, der Betrieb vermarktet direkt an einen Gastronomiepartner und du als Koch oder deine Servicekräfte sind dann die ein Verständnis schaffen für welcher Aufwand steht dahinter. Das, was der Winzer direkt macht, bist halt dann du vielleicht für den Fleischproduzenten oder für den Milchproduzenten. Genau,
aber es gibt ja immer so, vor allem bei uns im Land, hat schon auch viel eben direkt vermarktet, was halt wirklich halt, ich kenne es von meiner Schwägerin, die hat sich vor kurzem ein halbes Schwein gekauft. Mhm. Und ich hab mir gedacht, was ist das für, aber das ist so ein Ding, oder? Das ist, mein Freundin sitzt gerade neben mir und die macht das, oder?
Mhm. Ja.
Das finde ich schon halt arg eigentlich und ja.
Die verkochen das
halt auch.
Ja.
Das ist für einen Einfamilienhaushalt, das sind halt, ja, eben,
Zwei Kinder,
zwei Erwachsene und Oma, Opa sind auch noch irgendwo. Aber schon beachtlich und da gibt es schon gute Beispiele. Aber ja,
das sag, ist schon... Philipp, ich habe jetzt eine Frage. Ja? Wenn du wahrscheinlich relativ große Mengen Fleisch beziehst aus dem Ausland, sagen wir Holland oder Deutschland oder weiß ich nicht, ja, weißt du dann, woher das Fleisch kommt?
Halt große Mengen beziehen wir eigentlich nicht aus dem Ausland. Also ich muss ganz gestehen, das Rindfleisch fürs Roastbeef, hin und wieder mal so, wenn halt einfach eine große Menge gefragt wird, greift man auf die Rindfleischbörse zurück. Das war zu Großteil eben österreichische Ware. Aber sonst, man schaut nicht so nachher so genau hin. Also man schaut auf Simmentaler, man schaut halt, wenn man die Rasse einkauft, ja, das ist ja meistens eben Bayern. Und man schaut sich die Fettklasse an, weil wir natürlich die beste Qualität haben, aber es ist eigentlich schon durchwegs sehr gutes Zeug im europäischen Raum unterwegs, ja.
Aber das heißt, es gibt da nichts zu verbergen in Wirklichkeit, oder? Das heißt, du kannst dir herzeigen, was du kaufst, weil du kaufst nach Qualität ein.
Absolut, ja. Und das ist das Entscheidende, ja. Und ja, somit. Mit wir, da haben wir nichts zu verstecken und eben, wir haben ja keine großen Mengen. Also beim Kalb zum Beispiel, habe ich erzählt, wir kaufen alle zwei Wochen ein halbes Kalb vom Brenner Hermann und somit ist unser Kalb, was immer Bedarf, abgedeckt. Ja. Und das geht eigentlich sehr konstant über das ganze Jahr hinweg. Also die Kalbs und Gulasch, die was ihr gegessen habt, die Kalbsbrüste, was Montag, Dienstag im Wirtshausmenü verkauft werden, das Kalbsbutterschnitzel und eben das bisschen Schnitzelfleisch, nicht nur aus Rücken, sondern eben aus dem Schlögel und aus der Nuss auch so ausgeschnitten, das passt genau für einen Betrieb in unserer Größe. Also größere Mengen werden dann eben, sage ich, in größeren Betrieben ja, gebraucht. Ja.
Ich habe jetzt einen Hunger bekommen.
Ja, ich sehe nur, also ich verstehe mich ja als Europäer. Ja. Ich habe nichts gegen italienisches Fleisch, esse ich genauso gern wie deutsches Fleisch oder tschechisches Fleisch zum Beispiel. Ja. Das Problem, das ich natürlich ein wenig sehe, ist, dass eine Kampagne, die auf österreichisches Fleisch aufbaut, Gänsefüßchen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Praktiken nicht wirklich einbeziehen kann.
Ja, ich glaube, es ist halt bei unserem hin und wieder schon sehr kleinkarierten Land schon halt einfach vielleicht ein bisschen so ein Nationalstolz, dass nur Österreich gegessen werden muss oder soll. Boah, ich glaube, dass das im Endeffekt ja gar nicht so wichtig ist im Endeffekt. Und
glaube ich auch.
Wenn der Mehrheitsösterreicher wisst, was immer der Durchschnitt, was essen, und da sagt mir einer, das ist aber von da oder von dort herkommen, wird wahrscheinlich auch wurscht gewesen sein. Ja. Aber
das Problem beginnt aber dann, wenn du eine Kampagne aufbaust, die auf einer konsistenten Kette von Produktion, Verarbeitung und Gästen basiert und dort die österreichische Flagge drauf ist.
Wir suggerieren halt überall, dass alles Österreich ist. Das machen wir wahnsinnig gerne, generell in Österreich. Schon. Und wir spielen ein bisschen damit, dass wir nicht so genau sagen, was eigentlich dahinter ist und die Annahme ausreicht, dass alles Österreich ist. Ich glaube, das ist auch das Resümee eigentlich aus dem Gespräch. Geht ein bisschen mehr darum zu sagen, was ist. Und es kann sein, dass das aus anderen Ländern kommen, Zutaten sind, die woanders herkommen oder Sachen aus Österreich. Es geht um die Qualität, die bestimmt, aber es braucht einfach eine ehrliche Präsentation. Und dann ist es auch wieder okay, wenn das Kalbschnitzel vielleicht aus einem anderen Land ist.
Ja, und ich glaube, im Endeffekt, eben, es wird, ich glaube, so schlimm, eben wie alle jetzt immer befürchten und sowas, ist im Endeffekt, glaube ich, gar nicht, wie ich da am Anfang eben geredet habe, halt dann, ja.
Es kommt kein Zwang, du kaufst ja weiterhin du ein, was du einkaufen möchtest. Ja. Die Idee ist ja nur, da zu sagen, wo ist es denn her, was ist es, wo ist es her? Und soweit ich das sehe, haben wir eh keine Regelung und die werden wir wohl auch angesichts der nahenden Wahl nicht bekommen.
Ich glaube auch nicht, dass das so bleibt, aber ja, wie gesagt.
Aber wichtig, dass wir darüber diskutieren. Und darum danke, Philipp, dass du nochmal angerufen hast und dass du nochmal Zeit gehabt hast für uns, weil das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, den wir mit dem Gespräch vielleicht ein bisschen anstoßen können in der ganzen Kulinarikwelt.
Ja, genau. Und eben, ich glaube, es ist wie das meiste im Leben ist alles nicht so schlimm. Und eigentlich schon auch für First World Problems.
Da hast du recht, stimmt. Ja.
Danke dir, Philipp.
Danke dir, Philipp.
Ciao, ich sag danke.
Und mach's gut, gell? Bis bald.
Baba.
Ciao. Baba. Ja.
Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zezerle. Wir erscheinen alle 2 Wochen mit einer neuen Folge und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei essentiell, was auf den Teller kommt.
Produziert von Georg Frerer und dem Team Audio Funnel.